Christian hat sich fest vorgenommen, nicht älter als 40 zu werden. Aber bis dahin möchte er wirklich alles mitnehmen, was das Leben bietet. Alkohol, Drogen, Partys, Frauen und das große Geld. Heute ist er 42 Jahre alt und wir freuen uns, dass er noch lebt und dass er heute hier ist bei uns, um seine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen zu Menschen im Fokus. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich auch sehr, dass der Christian dabei ist. Christian, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Christian, erzähl doch mal, wie war das? Warum hast du dir vorgenommen, nicht älter als 40 zu werden?
Ja, es war vielleicht eine doch fiktive Zahl, aber aufgrund dieser 40 Jahre, wie sie gelaufen sind, oder vielleicht schon die ersten 20, war es irgendwann so weit, dass ich doch beschlossen habe, man müsste das nicht unnötig vielleicht in die Länge ziehen, vielleicht lieber abkürzen, doch intensiv dafür.
Wie sah das genau aus, dass das intensiv war?
Ich denke, aus einer tiefen Traurigkeit heraus fängst du an, dir Highlights zu suchen. Und irgendwann wird dieses Suchen nach einzelnen Highlights, soll es auch ein permanentes Highlight werden, weil das Negative an einem Highlight ist, danach kommt ganz viel Leere. Und so versucht man, denke ich, einen Zustand möglichst dauerhaft aufrechtzuerhalten. Nur ist einem wohl auch doch, auch in der größten Traurigkeit bewusst, dass das vielleicht nicht ewig halten kann.
Wie hat sich dein Leben angefühlt?
Ja, also wie schon geschildert, mein Leben bewegte sich eigentlich nur auf Überholspur und Highlights. Ja. Und die waren dann in entweder versuchen, beruflichen Erfolgen zu suchen, betäuben, ganz klar. Also betäuben, sich zu betäuben, dieses Gefühl zu unterdrücken, fing relativ früh an. Als Jugendlicher fing das an, wo man dann mit Substanzen und Mitteln in Berührung kommt. Das ist ja nicht schwer in der heutigen Welt. Ja.
Wie kann ich mir das genau vorstellen, so dieses Gefühl in deinem Alltag? Wie genau hat dich das begleitet? Wie war da so dein Alltag?
Ja, es fing beim Aufstehen an. Das Aufstehen an sich fiel immer schwer. Also der Weg aus der Waagerechten in die Senkrechten war immer schon ein Kampf.
Kein Frühaufsteher
und auch nicht mit einer Art von Vorfreude auf das, was der Tag vielleicht bringen könnte oder ähnliches, sondern du weißt eigentlich, dass der kommende Tag, der jetzt ist, doch wieder kräftezehrend wird. Ja? Und wenn er denn stand, dann hat er funktioniert. Ja? Und dieses Funktionieren über den Tag hin zieht dann Kräfte und so wie er aufgestanden ist mit dieser Mühe, so ist er abends eigentlich auch wieder heimgekehrt und war dann froh, wenn er das alles wieder ablegen konnte. Und so war dieser Spagat eigentlich zwischen dem Kampf des Stehens und dem Freuen auf das endlich wieder hinlegen, war der Alltag. Und in meinem Fall sogar, dass ich sagen kann, ich kann dir nicht genau sagen, wie viele Jahre es waren, ob es auch kontinuierlich war, aber diese Todessehnsucht, dass das doch jetzt irgendwann auch mal endet, mit dem Tod als finale Lösung. Der Wunsch war permanent da.
War das dann auch so, dass das besonders in der Stille hervorkam und du deswegen versuchen musstest, quasi in Action zu bleiben?
Ja, ich denke schon. Also mich selber auszuhalten, das war das Schwerste. Alleine zu sein, ja. Also irgendwo wirklich in Einsamkeit, das zu genießen, vielleicht auch in der Natur, das war mir Jahrzehnte, glaube ich, gar nicht möglich.
Und das dann auch sehr exzessiv gelebt. Wie hat sich das geäußert?
Na, ich habe relativ früh festgestellt, dass es mir scheinbar gut tut, mich zu betäuben. Und so kam ich auch irgendwann in einen Bekanntenkreis. Das waren immer ältere, so 10 Jahre, 15 Jahre ältere Menschen, die ich mir gesucht habe als Umfeld. Weil ich eine Sehnsucht hatte, ich konnte mich schwer mitteilen, hatte ich, oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass alles, was mich beschäftigt, in dem jeweiligen Alter, gerade so vielleicht mit 14, 15, auch extrem, kann ich nicht kommunizieren, es wird soll nicht gehört werden. Und da waren auf einmal Menschen, die waren, hatten diese Jahre voraus und hatten vermeintlich, dachte ich, viele Antworten auf die Fragen, die mich so beschäftigt haben. Und da kommt dann natürlich relativ schnell das eine oder andere Bier immer in Umlauf. Und dann kommt diese Freude, diese Leichtigkeit, Lustigkeit dazu. Der Austausch mit den Leuten, denn Musik, ja, also alles, was dich denn natürlich auch von deiner Traurigkeit wegholt, dich wegbeamt. Gute Gemeinschaft vermeintlich, eine gute Zeit, Leichtigkeit, Lockerkeit, vermeintliche Antworten zu bekommen, wie man vielleicht jetzt durchs Leben gehen könnte. Ja, so fing es in dem Alter an, zumindest was auch dieses Betäuben mit Mitteln anfing.
Mhm.
Ja.
So fing es an. Mhm. Und wie hat sich das dann ausgeweitet? Bei welchem Level warst du dann da irgendwann?
Na, es ging, sag ich mal, ich habe dann ja Handwerk gelernt, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wollte. Aber heute bin ich dankbar dafür. Und im Handwerk war es zu der Zeit auch noch so, es wurde zwar weniger, aber oft im Handwerk wurde viel getrunken. Mhm. Ja. Und dann bin ich Landschaftsgärtner gelernt, da ging es noch einigermaßen. Trotzdem war es so, dass du dann die Tage auf Arbeit damit begonnen hast, als Lehrling zumindest. Der fing an, jeden Tag für die Kollegen und dich einen großen Kasten Bier zu besorgen, plus dementsprechend noch Schnaps. Mhm. Und das wurde halt natürlich auch fleißig über den Tag über gelehrt. Ja? Mhm. Und dann merkst du, dass diese Schwellen ja auch senken, dass du nicht mehr nach einem Bier betrunken bist vielleicht. Ja? Mhm. Und ich hatte schnell das Gefühl und vielleicht das Problem entdeckt, dass ich nicht zu dem völligen Rausch neige, also dass ich mich nun völlig betrinke, sondern dass dieses gewisse wohlige Gefühl und diese Pegel, das hat mir gefallen, dass ich gut drauf war. Ja? Mhm. Ja? Ich hatte einen gewissen vielleicht Stolz, dass ich das nur nicht haben mochte, wenn ich jetzt irgendwo außer Kontrolle bin, mich daneben benehme oder vielleicht mich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle habe. Das wollte ich auch nicht. Mhm. Aber und so fing das, denke ich mal, an. Und dann steigerte sich das, nahm auch mal wieder ab zwischendurch. Dann kam die Armeezeit. Bei der Armee ist es oder war es ähnlich. Dort hast du auch viel Zeit. Dort wird Kameradschaft gepflegt. Ja. Und auch während des Dienstes. Ja. Und so war das ständig ein ständiger Begleiter. Mhm. Bei der Armee habe ich dann auch später auch damals einen Freund kennengelernt, über den man dann auch zu anderen Drogen kam. Mhm. Ja. Und andere Kreise wurden dann große, zu der Zeit damals wurden dann große Open Air, so Raves und sowas gefeiert, ja, in der Natur. Und das Umfeld wuchs und dieser permanente gewisse Rauschzustand hielt an. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe dann manchmal immer so Selbsttests gemacht, habe dann mal eine Woche ausgesetzt, weil ich dachte, okay, wenn du das noch schaffst und so, dann ist alles noch gut, dann kannst du wieder weitermachen.
Um sich das beweisen zu können.
Genau, und ich habe das im Griff, ja, das ist alles ganz harmlos. Nur bei der Bundeswehr war es dann irgendwann am Ende schon so, ich habe dann auch mit diesem Freund damals auch näher zusammen gewohnt und das war so eine Gemeinschaft ja, der gegenseitigen Selbstzerstörung vielleicht. Wir dachten, wir sind ganz gute Freunde und ganz eng miteinander, aber das war dann, ja, die Flasche aus dem ein Bier wurde dann die tägliche Flasche Rum oder Whisky plus das Bier, plus den Schnaps. Hm. Vor Dienstbeginn wurde dann noch das, was im Glas noch war vom Vorabend, noch schnell vernichtet, damit es nicht umkommt. Und so ging dieses Jahr durch die Zeit immer weiter.
Du hast dir ja vorgenommen, möglichst viel vom Leben mitzunehmen. Und das hast du ja, glaube ich, auch umgesetzt. Mhm. Wie sah denn so dein Party-Lifestyle aus? Und hast du da vielleicht auch mal ein Beispiel, wo du uns mit reinnehmen kannst?
Ja, das sah so aus. Man kennt es vielleicht aus der Schule. Wenn man vielleicht nicht ich war kein guter Schüler, mich hat das nicht interessiert. Also war ich der typische Klassenclown, ja, derjenige, der für gute Laune sorgen möchte, der dadurch natürlich Aufmerksamkeit bekommt und mit dem das lustig ist. Und auf Party war das ähnlich. Also ich war der vermeintliche permanent gut drauf Typ, ja, der mit dem immer gute Laune ist, der Leute mitreißen kann. Ja. Und ich darüber komischerweise ja irgendwie auch eine Form von Anerkennung. Also ich dachte, ich werde jetzt gemocht. Ja, vielleicht also das erste Mal so wirklich im Leben. Ich werde gemocht weil ich so bin, wie ich jetzt bin. Ja. Und dann diese Drogenerlebnisse, wo du dann ja das noch pushen kannst, wurden dann mehr. Und ab einem gewissen Punkt haben wir dann aber auch einige Sachen zum Glück wieder Angst gemacht, weil da auch wieder Sachen kamen, wo ich gemerkt habe, ich verliere die komplette Kontrolle. Ja. Dann ging es in Richtung Cannabis nachher und solche Produkte, die vermeintlich sanfter waren, die mich dann auch von diesem sehr anstrengenden Tempo gebremst haben, runtergeholt haben. Und dies wiederum in zusammen, also Alkohol und Cannabis, hat mich dann mal entschleunigt. Ja. Es gibt so Erlebnisse, dass ich mich irgendwann auf irgendwelchen, im Wald auf Feiern, auch mit bekannten Leuten, die man so kennen würde, wenn man sie nennen würde, mit irgendwelchen Besen, und ich versucht habe, dann diesen Waldboden zu fegen oder auf der Straße die Mittelstreifen aufzurollen. Ich wollte für Ordnung sorgen, ja, damit das, ja. Und das waren so Sachen, die erschrecken dich dann doch, wenn du dann zu dir kommst und kniest auf der Straße und fragst dich, was machst du hier, und fängst an, ja.
Du hattest ja gesagt, eigentlich wolltest du keinen Kontrollverlust, da war er dann schon da.
Da war er schon da, ja. Ja, das hat mir Angst gemacht.
Was hat dir Angst gemacht, dass du es doch nicht so selber kontrollieren kannst, wie du dachtest, oder?
Nee, mir hat Angst gemacht, dass das Bild nach außen, dass ich Leute enttäusche, dass ich peinlich bin, dass Menschen über mich lachen, ja, dass sie sich lustig machen, weil ich wollte ja trotz dieser Zustände, ich wollte ja gemocht werden. Mhm. Ich wollte, dass Leute sagen, oh, das ist ein guter und vielleicht eine Art Vorbild oder so. Mhm. Und das hätte nicht gepasst, wenn ich mich lächerlich machen würde. Mhm.
Dann wäre die ursprüngliche Motivation quasi.
Genau, dahin gewesen.
Dahin gewesen, ne?
Genau.
Ja. Mhm. Mhm. Okay. Wenn du meintest, dass du auch immer wieder mit diesen suizidalen Gedanken zu kämpfen hast, wie gehörte das alles zusammen? Also gab es dann auch Katersituationen, die das verstärkt haben?
Nee, ich sage im Nachhinein immer gerne, ich hätte mir vielleicht manchmal einen Kater gewünscht. Mhm, ja. Den gab es leider so gut wie nie. Mhm. Ja. Aber diese suizidalen, also es gibt aus Erinnerung, es gibt so Augenblicke, wo ich weiß, ich war am Vorabend auf Veranstaltung und bin morgens aufgewacht im Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn und wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Und habe dann im Nachhinein resümiert, dass ich wohl irgendwie im Rausch 50, 60, 70 Kilometer gefahren bin, ohne irgendeine Ahnung. Also, und diese sozialen Gedanken waren wirklich, dass es so war, eigentlich seitdem ich Autoführerschein hatte, auf jeden Fall, dass du diese Wege, wie ich es gesagt habe, also der Weg zur Arbeit, aus dem Liegen zum Stehen auf dem Weg zur Arbeit, ungern zur Arbeit. Dieser klassische Gedanke, ach, der nächste Baum, nimm ihn doch. Dann hat das doch ein Ende. Ja. Und aus dieser Schleife kam ich nicht raus. Das war permanent, ständig, täglich.
Okay, also ein täglicher Kampf, der sich morgens schlecht, und dann hast du dich wieder in Gang gebracht und dann ging es wieder von vorne los.
Genau, ja.
Was hat das mit dir so gemacht über die Jahre? Wie hat sich das angefühlt?
Na, du bekommst eine Perspektivlosigkeit. Oder ich habe vielleicht die Fähigkeit mitbekommen, ich weiß es nicht, dass ich mich zumindest begeistern kann. Ich kann mich begeistern für neue Dinge. Man hat mir auch nachgesagt, ich begeister mich für zu viele Sachen gleichzeitig. Und das hat mich dann vielleicht auch überfordert. Ja, ich wollte ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig machen, wobei mir vielleicht auch Drogen geholfen haben, ein gewisses Tempo immer halten zu können. Und wenn du dann aber erkennst, wenn du mit einer Sache wieder an einem Punkt bist, die du vermeintlich vielleicht bis zu einer Art Perfektion getrieben hast, nur dann wieder keine Zufriedenheit einkehrt. Oder auch kein Lob, keine Anerkennung, keine Schulterklopfer, die du vielleicht mit eingeplant hast, dann ist es noch mehr frustrierend als vorher. Und dann kommt nach einem ganz tiefen Tief und du dir wieder etwas Neues suchst, kommt immer wieder diese Schleife, ja. Was anfangen, bis zur Spitze treiben, abbrechen, von vorne. Ja. Und in meinem Fall vielleicht auch, ich habe mit Aufgaben auch immer finanzielle Aspekte verbunden. Ja. Und ich habe aber nie die Fähigkeit gehabt oder entwickelt, oder ich weiß es nicht, wieso es so ist, denn ich hatte nie das große Händchen fürs ganz große Geld. so dass dieses Ziel auch nie eingetreten ist, auch wenn ich es vielleicht gut gemacht habe oder so, ja. Und so hat sich das immer wiederholt.
Ja. Also du hast dir viel versprochen von den Dingen, die du unternimmst und hast dann aber keine Zufriedenheit erreichen können.
Genau. Das große Glück habe ich mir versprochen.
Dann, Genau. Ist das so, dass man dann immer in tiefere Löcher fällt, wenn es dann wieder nicht eintritt, was man sich erhofft hat?
Ja und nein, weil irgendwann ab einem gewissen Punkt kalkulierst du das fast schon mit ein, weil man lernt sich ja auch irgendwie kennen. Du findest zwar keine Lösung von dir selber weg, ja, aber du weißt dann eigentlich schon, du überlegst dir fast schon, während du das eine noch tust, überlegst du schon, was danach kommen könnte. Ja? Also das wird auch dann so ein ewiger Takt.
Ja? Auch da baut man sich wieder Schutzmechanismen wahrscheinlich, ne? Dann wollen wir mal schauen, wie das war in deiner Kindheit. Du warst noch sehr klein, als deine Eltern sich getrennt haben, 2 Jahre. Als deine Eltern sich getrennt haben, was ist das früheste Gefühl, das du damit verbindest? An was kannst du dich da erinnern?
Traurigkeit. Ich kann mich an die Trennung selber nicht mehr erinnern, aber ich kann mich erinnern an alles, was daraus so erwachsen ist, wie es in der Familie kommuniziert wurde und was dies mit mir gemacht hat. Ja. Man kann sich auch vorstellen, vielleicht wenn sich Eltern trennen, dann ist es wahrscheinlich oft so, es muss dafür irgendeinen Schuldigen geben. Ja. So war es dort auch. Ja. In dem Fall war es dann der Vater, das war jetzt der Böse. Und es wird oftmals, gerade auch am Kind vielleicht, nicht relativ objektiv rübergebracht. So, na, es haben beide Seiten vielleicht oder so, ne, sondern, und so wurde mir von Anfang an dieser Vater schlecht gemacht, ja. So, wenn es denn, du bist wie der und, ne, und so, und dein Vater Alkoholiker und so, oder trinkt zu viel, Alkoholiker, Familie, wenn du so weitermachst, wärst du wie der, also es geht. Und so hast du auch Angst davor, wenn du diese hörst, was ja eigentlich dein Vorbild, der Vater als Vorbild, auch wenn du ihn vielleicht nicht wirklich kennst, aber, man sich da an irgendwas halten will, als junger oder kleiner Junge. Und alles, was vielleicht Vorbild sein könnte, ist aber schlecht. Und dann habe ich gemerkt, es kam dann ja, vielleicht kommen wir bestimmt auch noch zu, ein neuer Mann, ein neuer Partner für meine Mutter. Relativ schnell. Und ich sage immer, der das auch gut, bis heute gut macht und gut meint. Aber ich habe schnell gemerkt, dieses Blut und Wasser. Ja, also ich hatte halt, wenn man sich dann vergleicht, ist zu unterschiedlich. Ja, und daraus ist dann erwachsen, aus dieser tiefen Traurigkeit, dass man immer Vergleiche sucht. Ja, wie wehrt man dann? Wie geht das, dieses Mann werden? Wie geht das, dieses Erwachsenwerden? Ja? Wer kann mir das dann sagen? Da kamen dann halt später eben vielleicht diese älteren Jungs, die 10 Jahre älter waren, ins Spiel, wo ich dachte, da kann ich mir was abgucken. Ja. Mich begleitet das, denke ich bis heute, dass ich einen Drang dazu habe, dass ich mich gerne mit Älteren oder Älteren, vielleicht mit Männern umgebe, die vielleicht auch 20, 30 Jahre älter sind. In den verschiedensten Bereichen, ob das im Beruf war oder so, wo ich auch immer, glaube ich, manchmal auch naiv reingerannt bin, in der Hoffnung, da ist jetzt so eine Person, die sagt mir jetzt, wie das geht. Und das kriege ich immer noch nicht so ganz, glaube ich, abgelegt. Aber diese Suche nach Vorbildern und Leitfiguren war ganz stark und hatte nicht aufgehört. Und diese Traurigkeit halt, ja, diese Traurigkeit jeden Tag.
Man klingt so, als wäre das Verhältnis zu deiner Mama so ein bisschen angespannt gewesen. Wie hat sich das geäußert?
Ja, zu meiner Mama ist es, denke ich, immer noch bis zum heutigen Tag angespannt. Ich habe das noch nicht so bis heute. Man versucht das natürlich aufzudröseln. Als Kind willst du gefallen, wahrscheinlich auch um jeden Preis. Du möchtest, dass gerade Mama vielleicht stolz ist. Mit der Mutter waren es immer sehr große Kämpfe, eigentlich von Anbeginn an. Ja, sehr große Kämpfe. Dann kommt halt dieses, ja, du bist wie dein Vater. Oder wenn du nicht aufpasst, wärst du wie dein Vater. Nur ich wusste gar nicht, wie mein Vater ist. Ist auch Rätselraten, ja.
Und also sie hat diese Züge in dir gesehen.
Ich denke vielleicht, ja.
Und das vielleicht projiziert auf dich.
Ja, vielleicht auch aus einer eigenen Unzufriedenheit raus, was mit dieser Beziehung anging oder so, ja. Wenn du demjenigen vielleicht ähnlich bist in gemeinsamen Charakterzügen. Dann gab es viel Streit, viel Auflehnung, viel Brüllen. Ich habe mir dann irgendwann aus dieser Traurigkeit vielleicht auch durch Lautstärke Luft gemacht, ja. Gerade der Mutter gegenüber, ja. Rebellion, ja, laut, rebellisch, Hauptsache dagegen. Ja. Wenn ihr mich nicht verstehen wollt, dann werde ich euch auch nicht verstehen. Ja. Und so ist ein gegenseitiges Aufeinanderreiben. Ja. Bis es dann bis zum 17. Lebensjahr ein Punkt erreicht war, wo ich dann den gemeinsamen Haushalt verlassen habe. Wir sind uns heute nicht ganz im Einig darüber, ob ich gegangen wurde oder ob ich gegangen bin. Der eine sagt so, der nächste sagt so.
Vielleicht eine Mischung.
Vielleicht eine Mischung, ja.
Und hat dein Vater irgendeine Rolle gespielt? Hattest du teilweise zu dem Kontakt oder wie sah das?
Mein leiblicher Vater?
Ja.
Nee, er war nicht in meinem Leben. Wir haben in junger Kind, früher Kindheit wohl hin und wieder mal Kontakt gehabt. Er hat mich dann mal abgeholt und dann haben wir was unternommen. Aber zwei, drei Mal kann ich mich dran erinnern. Ja. Im weiteren Leben, ich habe es dann später mal, da war ich dann schon in eigenen Wohnung mal versucht, ihn zu kontaktieren. Habe es dann auch probiert und da war es, ja, na, wenn du was von mir wissen möchtest, dann musst du dich auf den Weg machen. Also auch wieder Ablehnung. Später dann, viel später, da gab es meine Ehefrau schon, haben wir es mal probiert und dann auch wieder kein Interesse. Also wieder Ablehnung, ja, obwohl ich doch gefallen wollte. Ja, nun sieh mich doch nach so und so vielen Jahrzehnten, ich bin dein Kind, ich bin dein Sohn, warum interessierst du dich nicht? Ja. Genau. Und das ist leider bis heute so geblieben.
Okay, und dann als Jugendlicher hast du das Rebellentum für dich entdeckt. Mhm. Wie ist das dann gelaufen? Du hast ältere Jugendliche kennengelernt? Mhm. Oder?
Genau, ich habe ältere Jugendliche kennengelernt, vermeintlich die coolen Jungs. Mhm. Ja.
Und wie bist du da hingeraten?
Na, es fing an, ich hatte einen gleichaltrigen Schulfreund, einen Kindheitsfreund. Und der hatte halt damals einen älteren Bruder, der war diese 10 Jahre älter. Und die haben dann dort so einen Gemeinschaftsraum gehabt, einen Gruppenraum, wo sich immer alle trafen. Und weil ich halt bei meinem gleichältrigen Freund viel war, habe ich dann mitgekriegt, oh, da ist abends was und da wird Musik gehört. Musik war immer ein Thema in meinem Leben. Und Musik war kurioserweise auch das einzige Thema, würde ich heute sagen, was mich mit meinem mit dem späteren Partner meiner Mutter, mit meinem Stiefvater sozusagen verbunden hat. Das war das Einzige, worüber wir wirklich uns miteinander verbinden konnten, austauschen konnten, kommunizieren konnten, war das Thema Musik. Ja. Und so war dieses Musikthema eigentlich omnipräsent. Ja.
Also die haben dort Musik gemacht, Gitarre gespielt?
Die haben Musik gemacht, die haben sich über Musik unterhalten, die haben Musik gehört, die haben auch auf, denn da waren dann einige bei, die hatten dann den großen Wunsch mal für Rolling Stone Magazine oder so Musikkritiken zu schreiben. Also es wurde dann schwer musikphilosophisch und so. Und das hat mir gefallen. Ja. Also ich habe die Sinnhaftigkeit von Texten und das fand ich toll. Da konnte ich mich reinstürzen. Das war schön, ja.
Und was hast du dort gefunden?
Eine Anerkennung vielleicht, Halt, ja. Eine Gruppe, eine Zugehörigkeit, Freude. Die Sorgen waren draußen, die waren vor der Tür. Und ja, das Hauptsache war, glaube ich, viel Halt, vermeintlicher Halt, ja. Ja. Fragen zu stellen, wie machst du das, was könnte ich machen und so, ja. Wie geht das, wie geht mein Leben jetzt ins mein Leben weiter? Wie werde ich denn nun erwachsen? Wie soll das funktionieren? Ja. Ist ja vielleicht schlecht natürlich mit, ich sag mal, in einer Gruppe voll Trinkern zu fragen, wie funktioniert das Leben jetzt, wenn du erwachsen bist. Ja.
Okay, das heißt, du warst da relativ rebellisch auf dem Rock'n'Roll-Weg unterwegs. Mhm. Du bist danach zum Militär gegangen. Mhm. Wie passt das denn jetzt zusammen? Das ist ja eher Drill und Disziplin.
Ja, so war es auch. Also der Weg ins Militär, das war, denke ich mal, größtenteils mein Stiefvater war lange, lange Zeit Soldat. Mhm. Und nun hatte ich ja so ein bisschen mit Ach und Krach, rebellisch, diese Lehre durchgezogen, sage ich mal. Auch nicht mit Abschluss, weil das wollte ich denen auch, also den Abschluss mache ich nicht, das war auch eine Form von Rebellion. Ja. Hab's dann gemacht und dieses Thema Armee war dann eigentlich so die Lösung, wie kriegen wir den Jungen jetzt von der Straße? Ich habe dort auch noch Kontakte. Wir fahren mal hin in seiner Kaserne, wir sprechen mal. Vielleicht wird das ja was, dass du erstmal die nächsten Jahre irgendwo unterkommst und für uns ist es dann auch leichter. Und so war es. So haben wir das dann relativ schnell, eigentlich damals ging das noch ein bisschen einfacher, über die Bühne gebracht. Ich wurde dann Zeitsoldat, für mehrere Jahre unterschrieben Und dann kam ich natürlich relativ schnell, kannst du dir vorstellen, gerade schon in der Grundausbildung fing ich schon an, also Befehl und Gehorsam.
Schwierig.
War schwierig, die Sinnhaftigkeit in Befehl und Gehorsam zu sehen, war mit mir schwer möglich. Ich aber dort irgendwie auch so eine Fähigkeit hatte, dass ich konnte verweigern, ohne bestraft zu werden. Also ich habe dann vieles einfach lächerlich gemacht und
durch deinen Humor, oder?
Durch den Humor und glaube ich, dass sie haben später einmal gesagt, sie haben früh gemerkt, dass ich mit mir das schwer alles zu machen ist. Ja, also nur den Befehl auszuüben, weil ich das jetzt sage und ich gesagt habe, ne, das macht für mich aber keinen Sinn. Ich möchte gerne mal den Grund wissen. Also die kamen bei mir an Grenzen und da gab es gewisse, auch wieder dann die Älteren, die höheren Dienstgrade, die fanden das dann auf einmal sympathisch, so einen kleinen Rebellen. Und so bin ich komischerweise auch in dieser Armeezeit, in meinem Bereich, was ich hatte, auch in diesen Dienstgradstrukturen, da auch wieder relativ erfolgreich geworden, denn ich habe mich an die Höheren gewandt und so und war dann dort in diesen und habe dann eigentlich ein gutes Leben gehabt. Soweit. Aber auch da wollte man mich dann, also gefühlt dreimal im Jahr, dann rausschmeißen, weil ich Befehlsverweigerung gemacht habe. Ja. Ich habe dann, du unterschreibst du zum Beispiel für Auslandseinsätze. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht. Ja, aus dem und dem Grund und aus dem und dem politischen Grund, da gehe ich nicht hin. Mhm. Da mache ich nicht mit, dafür lasse ich mich nicht entschießen. Mhm. Und dann wurde halt auch die Rebellion.
Mhm. Also beides. Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie dich rauswerfen oder richtig gut finden. Rauswerfen oder befördern
sozusagen. Genau. Die haben mich dann ja irgendwann sozusagen in einen Auslandseinsatz herausbefördert,
ja,
den ich vermeintlich für gut befunden habe und der auch aus der Zeit wieder, heute sage ich, ein Segen für mich war.
Inwiefern?
Na, ich bin ungefähr ein Dreivierteljahr, glaube ich, vor Ende meiner Dienstzeit, war wieder ein Punkt, Afghanistan und so, Djibouti, die Sachen hatte ich abgelehnt, dann wollte man mich unerhörnhaft entlassen und habe dann gesagt, das Einzige, was ich mir wenn überhaupt vorstellen könnte, wäre, dass es, was ich dort tue, wenn es schon einigermaßen Sinn macht. Und dann bin ich damals auf den Balkan gegangen und da lernte ich eine völlig andere Welt kennen, die mich zuerst natürlich erschüttert hat. Ich kam als, dann doch, habe ich festgestellt, vielleicht verwahrlostes Wohlstandskind, auf einmal in eine Welt, du steigst in ein Flugzeug in Deutschland, fliegst 2 Stunden mit einer Militärmaschine, landest dann im Sturzflug, im Sinkflug in einem Krisengebiet, nachts bei Gefechtsbeleuchtung, wärst mit heruntergedrücktem Kopf dann schnell in Fahrzeuge geladen und dann geht's in einem Affenzahn durch die Nacht. Das kriegst du erstmal Angst. Vorher hast du vielleicht immer den Rebellen und den starken Max, sagt man, gemacht und auf einmal bist du ganz klein. Demütig ist es, glaube ich, noch nicht, aber glaube ich einfach ängstlich, denn doch ein junger, kleiner Mann, ja. Und dann lernst du aber auch wieder diese Situation wird relativ schnell normal, sie wird Alltag, dass du auch permanent bewaffnet bist, wird relativ schnell Alltag. Und dann findet erst was statt, dass du auch in diesen Situationen dann wieder eine, ähnlich wie bei diesen Jungs damals in dieser Gemeinschafts, du findest ganz große Kameradschaft, du findest ganz viel Alkohol.
Ich wollte gerade sagen, ja, bestimmt Alkohol, ja.
Du hast ganz viel Zeit, du findest ganz viel Alkohol. Und darüber hinaus aber muss ich sagen, ich war dankbar. Ich hatte eine Aufgabe dort, dass ich fast jeden Tag, also ich durfte wirklich zu den Einheimischen raus, in die Familien, in die Häuser, in die Städte und habe etwas kennengelernt, was ich bis dahin nicht kannte, nämlich eine Wärme von wirklich armen Menschen, eine Bedingungslosigkeit, eine Gastfreundschaft, einfach nur, weil du jetzt da bist, nicht weil du der und der bist oder etwas darstellen möchtest, sondern du bist jetzt mein Gast und ich gebe dir und ich teile das Letzte. Ein Glaube, den dir dort vor Ort auch sehr stark
gelebt haben. Was
haben die
dort für einen
Glauben? Das ist ja also zwischen Christentum und Orthodox und Islam. Ja, es ist ja eine Mischung, es ist ja dieser Schmelztiegel. Mhm. Aber gläubige Menschen.
Also die haben das wirklich gelebt.
Ja, ja, sehr, ja. Mhm. In den Familien.
Fandst du das anziehend?
Ja. Mhm. Das fand ich anziehend, denn da bin ich auf etwas gestoßen, was ich auch seit der Kindheit eigentlich hatte. Ich hatte diesen Wunsch irgendwie nach etwas Höherem, nach etwas, was ich gesucht habe. Mhm. Und was ich, glaube ich, im Nachhinein immer, ich habe es hier in der Welt nicht gefunden. Und deswegen wurde das auch nie so wirklich für mich glücksbringend. Ja. Mhm. Und dort war das so. Da hast du kleine Kinder, die dir hinterher raufen und nach Wasser rufen. Ja? Mhm. Und du kennst es von zu Hause, du machst den Hahn auf und hier kommt Wasser, so viel du willst. Ja? Mhm. Und all diese Dinge.
Hat das so deine, dein Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit erfüllt, ja, dass du auf einmal diesen Menschen geholfen hast?
Ich denke schon, ja. Mhm. Dort, ja, ich glaube, ich habe dort das erste Mal für mich festgestellt, dass es gar nicht immer nur um das geht, was ich tue, um mich persönlich, sondern dass es mir gut tat, genau, Menschen zu helfen. Ob das nun langfristig ist oder was da was passiert, wenn ich vielleicht wieder weggehe, das wusste ich, dass das vielleicht nicht unbedingt immer alles so bleibt. Aber dieses Menschen helfen, was Gutes tun, und auch diese Umgabe durch diese Gläubigkeit, das hat mir sehr gefallen. Ja. Mhm. Ja. Was dann schwer war, der ein oder andere vielleicht, der das sieht, wird es vielleicht nachfühlen können. Das dorthin gehen war schwer für ein paar Stunden.
Das Weggehen wahrscheinlich.
Und das, der Weg zurück in das Hier und Jetzt, ja, in alles das, was wir in Deutschland so wertschätzen vielleicht, über das wir uns beklagen, zu Recht und zu Unrecht.
Und hattest du dann auch dieses Loch, als die Zeit dann vorbei war?
Ja, ich bin dann
nach Tirol, ne?
Na, ich bin vorher, wie ich zurückkam, das werde ich nicht vergessen. Ich hatte mir gewünscht, wenn ich zurückkehre, bitte keine Feier, keine Party, ähnliches. Lass mich einfach nach Hause kehren und mich wieder zurechtfinden. Und ich kam nach Hause und es war die große Party. Willkommensfeier und so. Und habe dann das für mich zum Glück so gefunden, ich hatte einen Kameraden, mit dem ich davor auch dann bei der Bundeswehr zusammen gewohnt hatte. Der hatte ähnliche Erlebnisse aus Sarajevo damals. Und die haben gesagt, Christian, komm zu uns, solange wie du willst. Komm an, du brauchst auch nicht reden. Komm erstmal an. Und das habe ich dann gemacht, genau.
Mhm. Ja. Okay. Und wie ging es dann weiter?
Na, die Bundeswehrzeit endete. Und ja, aus dem Trinken, sage ich mal, in der Freizeit oder aus den Gründen, die ich ernannt habe. Die Bundeswehr hat dir dann geboten, es gibt eine Art Wiedereingliederung in das zivile Berufsleben. Und ich hatte die glorreiche Idee, naja, wenn dir das so gefällt mit dem Feiern und auch mit Spirituosen und gute Laune, dann mach das doch beruflich. Dann hast du vielleicht einen Grund. Und dann habe ich die Weiterbildung und Ausbildung gemacht halt zum Barmeister und zum Sommelier und so. Später in der Produktion, in Destillerien gearbeitet, im Vertrieb. Und das war natürlich toll. Jetzt konnte ich halt offiziell legitimiert, weil es mein Beruf war, trinken für die gute Laune der Leute. Mhm. Ja, so. Und so ging dann das. Dann habe ich mein Umfeld abgebrochen, weil ich hatte mir damals ja schon vorgenommen, ich wollte nicht so alt werden. Zu dem Zeitpunkt vielleicht auch immer mein Negativbeispiel, mein Stiefvater. Also heute wäre man gut bürgerlich, alles gesittet. Und das war für mich ganz schlimm. Also das musste ja irgendwas passieren. Ja. Habe dann alles aufgegeben, Wohnung gekündigt und habe wirklich nur mit diesen Ausbildungen, diesem Barschein und diesen Sommelier-Urkunden das Auto genommen, eine Gitarre eingepackt, damals noch ein Fernseher und habe ein Jobangebot angenommen in Italien, also Hauptsache Richtung Süden. Allein bis Italien bin ich nicht gekommen, denn in Österreich Verschluss, in Tirol. Denn irgendwann war das Geld war leer. Mhm. Und habe dann dort in einem Hotel angeheuert als Barchef. Und da ging es dann erstmal vermeintlich los. Es war von mal ganz viel Freiheit in mir. Ich hatte den für mich gefühlten diesen Familiendruck, diesen Erfolgsdruck, dieses, das dir muss ja was werden und daran gewisse Ziele gesteckt, ja. War immer mit Geld und mit Umsatz und mit Prestige und mit Status. Das war alles mal 1000 Kilometer weit weg. Und ich konnte dort mein Ding machen. Und wie gesagt, ich wurde dafür noch bezahlt, dass ich halt 6 Tage die Woche richtig gut drauf war. Mhm.
Ja. Also hat gut angefangen.
Hat gut angefangen. Auf einmal, witzigerweise, dort kam das Geld. Du hast dort sehr gut Geld verdient. Aber das Geld wurde auch, wie es kam.
Durch Trinkgeld, oder?
Trinkgeld, Gehälter, Zustecken von auch vielleicht, man kann sich vorstellen, vermögenden Frauen und so. Und es ging aber eine Tasche rein, dann abend ging es wieder raus und 2 Tage später warst du halt wieder blank. Also, aber es ging ja weiter, es kam ja immer. Ja. Bis ich dann festgestellt habe, auch da habe ich wieder auf die Älteren geschaut, die das schon ein paar Jahre länger machen oder Jahrzehnte. Und da entdeckte ich dann, dass die irgendwann zur Schicht beginnen. Die konnten ihren Beruf gar nicht mehr ohne Alkohol anfangen. Ich bin ja wenigstens immer währenddessen erst angefangen zu trinken. Mhm. Ja. Und das hat mir Angst gemacht, wieder. Dass ich diese Kontrolle verlieren, dass es halt ohne das alles nicht mehr geht. Mhm. Und habe dann dort auch eine Frau kennengelernt. Mhm. Und die das auch ein bisschen mitbekommen hat. Und wir uns dann verändert haben. Und vermeintlich dann darin die Lösung gesucht haben, dass wir dann weggehen. Und ich habe dann eine Anstellung bekommen im Produzieren. Also ich habe dann selber produziert und Vertrieb gemacht, Destillate und Weine und so. Also ich bin noch dichter eigentlich rangekommen. Mhm. Ja. So, und mittendrin siehst du es aber nicht.
Mhm. Ja. Und was hat die Beziehung in dein Leben gebracht dann?
Die hat im Hotel gearbeitet, mhm, ja, und war, hat sie nachher, eigentlich war sie genauso gebrochen und zerstört und ist wiederum auch von ihrer Familie weggelaufen, seiner, mhm, katholischen, ganz engen Familie. Die ist quasi, die war Österreicherin, mhm, und ist von ihrer Familie 4 Stunden Richtung Westen weggelaufen und ich bin von der anderen Familie 1000 Kilometer weit weggelaufen, mhm, und diese beiden trafen sich jetzt dort.
Irgendwie. Minus und Minus ergab Plus.
So war es wohl, ja. Mhm. Genau, genau. Mhm.
Deine Freundin war ja auch gläubig und hat das ins Leben mitgebracht. Wie war, mhm, das für dich?
Ja, es war interessant und abstoßend. Ja. Ich habe, vielleicht um einen ganz kurzen Schritt zurückzumachen, das Thema Bibel und Glaube an sich hat mich schon früh fasziniert. Also ich kann mich immer an ganz früh, wir hatten früher noch in der Grundschule Religionsunterricht, wurde dann auch mit Bilder malen und Josef und Maria und Noah und die Arche und so, das war wahrscheinlich mit das Einzige in der Schule neben der Musik, die mich wirklich interessiert hat. Ja. Das hat mich fasziniert, das fand ich toll. Und später dann halt, wenn wir davon waren, in dem jugendlichen Alter, da war irgendwann der Punkt immer, dass ich dachte, okay, in dem normalen Welt komme ich irgendwie nicht an, so richtig. Und dann wurde immer dieser Wunsch, irgendwann, ach, vielleicht gehst du auch ins Kloster oder wärst Mönch oder raus aus der Welt. Und das wurde immer und immer wieder stärker. Dann flacht es mal. Wenn es gut lief, beruflich, wurde es weniger. Wenn es schlecht lief, wurde es mehr. Mhm. Genau. Und dann in Österreich, auch mit dieser Frau, wurde es dann zusammengeführt. Ich kam auch in diese katholische Familie. Und das war angenehm und abstoßend gleichzeitig. Es hatte schöne Sachen. Es hat diese Tradition und diese Rituale und auch das gemeinsam in die Kirche gehen und so. Das hat mir gefallen. Aber auch, was ich relativ schnell für mich gemerkt habe, ich habe dann eine Doppelmoral empfunden. Es war doch auch relativ viel Streit. Es war hinterrücks sehr viel Schlechtes. Und der Glaube wurde immer so ein bisschen nach vorne gestellt als die Hochglanz-Visitenkarte. Mhm. Mhm. Und somit, zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, ich hatte den Horizont nicht, dass ich mir sagen konnte, zu glauben, da gibt es auch noch mehr, als mich für evangelisch oder katholisch zu entscheiden. Und wenn das nicht für mich in Frage kommt, dann bin ich halt raus. Mhm. Ja? So habe ich das damals empfunden. Ja. Mhm. Und dachte mir, okay, dafür bist du vielleicht doch nicht gemacht. Mhm. Dann lassen wir das mal lieber wieder. Dann, mhm, gehst du doch wieder in die Welt und suchst da das Tempo. Mhm.
Und wie ging es dir dann zu der Zeit? Ich meine, du hattest ja alles, konntest professionell trinken, mhm, und guten Job und Beziehung. Mhm. Schöne Natur wahrscheinlich, mhm, in Tirol.
Es gibt einen Moment, da erinnere ich mich immer gern dran, der ist vielleicht relativ banal, aber für mich hat sich der irgendwie eingeprägt. Wir haben damals, das war auch noch Zeiten, es gab mal so, da wurde ganz viel Streetball, also so Basketball-Hype war dann und so. Und da wurde in Österreich auch sehr gehypt. Und das weiß ich noch, ich habe dieses Bild direkt vor mir. Ich stehe da wirklich in dieser wunderschönen Bergkulisse. Da haben wir Basketball gespielt. Auch im Hochsommer ähnliche Temperaturen. Und irgendwann saß ich auf diesem Ball in der Ecke und habe gedacht, was tust du hier eigentlich? Hm. Was ist jetzt anders? Jetzt bist du hier, vor dem einen bist du weggelaufen. Jetzt hast du hier vielleicht deinen Spaß. Aber das kannst du jetzt nicht im Ernst gewesen sein. Ja? Wenn man jetzt mal vielleicht auch diese Ernsthaftigkeit zum Kosovo nimmt, die Ernsthaftigkeit, nachdem ich als Kind vielleicht gesucht habe, was ich vermisst habe. Und jetzt sitze ich hier, spiel halb betrunken Basketball und freue mich auf den nächsten Rausch und das Leben zieht sie vorbei. Weil irgendwann fangen ja auch andere Verwandte, Bekannte an, die man vielleicht von früher kennt, die fangen an, dann sich im Leben zu setteln, die fangen an, Familien zu gründen. Ja. Und ich war immer noch der permanent gut drauf Clown, der für das Wohl der anderen zuständig ist, ja. Mhm. Durch die Nacht. Und das war unwahrscheinlich unbefriedigend.
Mhm. Okay, also du wolltest dann langsam auch was erreichen im Leben, so dieser, genau, Wunsch kam dann.
Mhm. Genau.
Okay, und hast du es umgesetzt?
Ja, dann kam das nächste Extrem. Erreichen hat für mich dann bedeutet, komischerweise, es war automatisch mit Geld verbunden. Mhm. Ja. Also man sagt ja auch immer gern, oh, der und die haben es geschafft. Das hört man natürlich dann auch immer. Nimm dir doch mal ein Beispiel an der oder dem, der hat es geschafft. Hm. Und das war eigentlich immer mit irgendeinem finanziellen Status verbunden. Hm. Ja? Und da habe ich gesagt, gut, denn wenn das so ist, dann musst du zusehen, dass du in möglichst kurzer Zeit, so bis 40 oder so, Mülle möglichst viel anhäufst. Und dann wirst du wahrscheinlich endlich mal glücklich sein. Ja? Wenn das und das Auto, dann fängst du an, dir, früher hat man das dann so Vision Boards genannt, dann wird dann der Porsche wird dann auf deinen Laptop, wenn du aufklappst, hast du dein Ziel, dein Fokus und klebst die Bilder von Geldscheinen an die Wand und also all solche Sachen, ja. Damit das Aufstehen wieder leichter fällt. Und dann rennst du dahin, dann rennst du in die nächste Leere. Ja. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, je mehr du dem hinterher rennst, desto weiter läuft es weg. Das war dann mein Fokus, ja. Also Geld, Macht wahrscheinlich auch, Erfolg, gleich Anerkennung und Glück. Mhm. Ja. Und so kam das, ich bin dann aus Tirol weg, weil damals ein Verwandter, der diesen Status schon erreicht hatte, mich dann gerufen hat, gesagt, komm, ich zeig dir, wie das geht, hefte mich an meine Sohlen, wir gehen das und dann wird es klappen.
Hast du deine Freundin verlassen?
Ich habe dann, ja, sie hätte mitkommen können, mhm. Das war auch in Aussicht, aber sie hat gesagt, den Weg gehe ich nicht mit, ja. Hm. Und ich habe es dann gemacht, ich bin dann zurück nach Deutschland. Es gibt dort eine Situation, da muss ich heute drüber schmunzeln, ich werde das nie vergessen. Ich habe ab einem gewissen Punkt dann witzig komisch meine Mutter angerufen. Mhm. Ja, im Auto in Österreich, irgendwo in Burgenland saß ich, wo das dann nun feststand, ich gehe wieder zurück und jetzt geht's richtig voran mit mir. Jetzt könnt ihr endlich stolz sein, denn aus dem Jungen wird nur das. Hab dann gesagt, bestellt schon mal den Mercedes. So. Also so naiv, ja.
Und bin danach. Weil der ja auf dem Vision Board stand.
Ja, da war sogar der Porsche, aber.
Okay.
Ja. Also dann bereitet schon mal vor, jetzt, ja. Jetzt kommt, ich komme zurück und jetzt geht's voran, ja. So. Und ja, da war dann dieser Onkel, war wieder einer dieser Männer, diese Vorbildfunktion, die ich gesucht habe, ja. Jemand, der mir zeigt, wie das jetzt geht. Und dort auch wieder dann relativ blauäugig und naiv reingerannt, ja. Der wird es ja gut mit mir meinen, ja. Der zeigt mir, wie es geht. Also volles Vertrauen und volle Kraft voraus.
Ja. Und der war ein Businessman, der schon selber erfolgreich
war. Ja. Businessman durch und durch, ja. Hm. Und ich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, glaube ich, gar keinen Kontakt zu ihm hatte. Ich hatte halt so ein kindliches Bild von ihm, ja. Der wirklich nette Onkel, der Kumpeltyp. Und das, was dazwischen passiert war, habe ich nicht mitbekommen. Und auf einmal stand ich halt in einem Ring, sage ich mal, als wirklich einfacher Junge mit großen Vorstellungen, mit einem wirklich gestandenen Businessmann, der seine Vorteile gesucht hat, ne? Mhm. Aus mir. Ja,
ganz klar. Und was hat er gemacht dann?
Ja, ich habe dann während der Zeit noch Ende von Österreich über die Gastronomie den Eiskonditorjob kennengelernt, in den Hotels. Damals gab es noch wirklich Patisserie und so, also Leute, die das wirklich auch perfekt beherrschten. Und das hat mich auch wieder gereizt. Dachte ich, das ist was, da kannst du dich vielleicht auch wieder absetzen, da bist du vielleicht wieder ein Sonderling, der was, ja. Mhm. Hab das dann gemacht. Und dann haben wir hier oben das erste Eiscafé aufgemacht. Und da gab es dann auch so Eckdaten, vielleicht um das mal zu nennen. Damals war das wichtig. Es gab also diesen Eisladen, den wir eingerichtet haben, für hohe sechsstellige Beträge damals. Ja. Also ein normaler Eisladen kostet vielleicht hohe fünfstellige, bei uns waren es ein hoher sechsstellige. Dann war der Stolz ist gewachsen und die Brust. Dann gab es dann einen Eistresen, den gab es einmal nur noch, ich glaube in Zürich am Flughafen.
Und hat der Onkel erstmal
völlig überdimensioniert. Mhm. Völlig überdimensioniert für die Mecklenburger Provinz, ja. Mhm. Und dann warst du auf einmal, dann warst du in dieser Provinz, du warst noch kleiner Local Hero, ja. Die Leute haben dich erkannt und toll und das Fernsehen kam und so. Und der Stolz wurde bedient. Hm. Ja. Und das ging eine ganze Weile so. Mhm.
Was hat euch ausgemacht? Was war besonders an der Eisdiele? Wo kam der Erfolg her?
Na, wir haben es auch wieder im Exzess betrieben und auch zur Perfektion. Mein Onkel damals, er ist ähnlich perfektionistisch in solchen Sachen. Ja. Mhm. Wenn du meine Frau heute fragen würdest, es gibt viele Bereiche in meinem Leben, da bin ich gar nicht perfektionistisch. Aber immer dafür vielleicht, wo es Erfolg und Applaus für gab, da schon. Und das war dort auch. Wir haben schnell gemerkt, dass was wir machen, wir haben halt einfach eigentlich ganz einfach gemacht. Wir haben altes Handwerk perfekt gemacht. Ja, mhm. So. Und das hat sich rumgesprochen. Das ging relativ schnell über Funk und Radio und Medien und so und Auszeichnung hier. Und dann kamen sie alle. Und ich habe einfach nur einen guten Job gemacht. Mit Leib und Seele, wirklich, mit Herz und Vollgas. Zu viel Vollgas. Mal wieder.
Okay, aber das hat richtig, richtig gut geklappt. Fernsehen war da, schicker Eisladen. Wie ging es dir dann? Hat das angehalten?
Schlecht.
Schlecht.
Denn auch da wieder, wenn du in diesem Dunstkreis dann warst tagsüber und wenn du Arbeit, dann bist du auf einmal Chef und so, ja. Das war alles ganz toll, hast Mitarbeiter und so. Und dann gehst du abends zu Hause, gehst in dein Wohnzimmer und dann brichst du wieder zusammen. So, und sitzt du da und fragst dich manchmal auch, aber wofür das alles? Ja? Weil ich denke, ich hatte doch immer eine Sehnsucht heraus nach einer Beziehung, nach Liebe, nach Geborgenheit, jemanden, der sich auch mal für mich mit einsetzt. Und das war halt alles nicht. Ja? Wenn du nach Hause kommst, dann bist du wieder alleine. Und dann war der Weg relativ schnell wieder zu den gleichen Substanzen wie vorher. Ja, dann war wieder der Schnaps da und so. Und die Drogen, dann auch Koks kamen dann nachher ins Spiel. Weil wenn du erst trinkst, fühlst du dich müde und schläfrig und morgens musst du aber wieder musst du wieder der Chef sein und so, ja. Dass es bloß auch keiner mitbekommt. Dann wurde das wieder der alltägliche Begleiter.
Und du hast funktioniert mit Alkohol?
Ich habe wunderbar funktioniert. Also auf höchstem Level, wunderbar, bis die Tür zugeht.
Ja. Und dann?
Dann kam der Tag irgendwie, es wurde dann immer schwieriger, auch in dem Zusammensein miteinander. Ich habe parallel auch nach Sinn gesucht, auch esoterisch dann wahrscheinlich. Fand das aber alles immer so komisch, beziehungsweise ich fand die Leute damals auch komisch. Also die Esoteriker und das war... Die müssten mal vernünftig arbeiten, dann können sie von dem Trip runter. Aber ich war nicht zufrieden. Ja. Und dann kam ein Punkt, wir haben uns viel gestritten, weil wir unterschiedliche Ansätze hatten. Das Geschäft sollte immer weiter wachsen. Ich war nicht der mit dem Killerinstinkt. Ich war nicht der Mega-Chef. Ich war eigentlich immer der mit den Leuten zusammen. Eine gute Zeit. Ja. Und das führte zu Reibereien. Bis dann irgendwann ein Punkt auch erlangt war, wo es nicht mehr ging. Und ich sage ehrlich, bis zu dem Zeitpunkt waren Menschen mit Depressionen, Burnout, waren für mich Versager. Ja, zu weich für die Welt und so, ja. Das ist einfach alles Larifari, ja. Und dann gab es aber einen Morgen und da war mir dann, bin ich aufgewacht und der Weg in die Senkrechte, die war nicht mehr. Mir war alles egal. Mir war die Firma egal, mir waren die Mitarbeiter, war alles egal. Ich wollte einfach nur noch Decke über den Kopf und Schluss. Das war dann das Finale halt in der Geschichte, so weit, ne?
Hat sich so aufgebaut, ja.
Ja, ja.
Hast du das mit dir selber ausgemacht?
Ja.
Oder konntest du mit irgendwem darüber reden und,
Nee, ich konnte mit keinem drüber reden, so wie es eigentlich mein Leben lang war. Ich konnte mit keinem reden, ja. Weil es auch kein Interesse daran war. Und so fängst du an, die Sachen mit dir selber auszukochen, ja. Und das war bis zu dem Zeitpunkt dann auch so, ja. Ich erinnere mich natürlich an Momente, die man vielleicht kennt, wenn es wirklich mal wirklich klemmt, dann ist der Weg dahin, dass man sagt, lieber Gott, helf mir bitte. Das war oft. Bis es dann ein bisschen besser geht und dann ist das wieder vergessen, ja. Aber der Weg, vielleicht noch nicht auf die Knie, aber das war oft, ja.
Interessant, dass dieser Impuls da schon kam der durch die Erlebnisse im Kosovo oder wo kam dieser Reflex her, dass man zu Gott fleht?
Es gibt eine Geschichte, eine Begebenheit in meinem Leben, die mich nach dieser Kindheit im Religionsunterricht und die Begeisterung für dieses Thema da ganz drastisch von weggeführt hat. Nämlich wir haben mal in der Schulzeit im Alter von ungefähr von 12, 13 Jahren da kam damals der Film Die Passion Christi raus. Ja? Und ich konnte bis zu dem Zeitpunkt, fand ich es toll, also christliche Filme gucken und die Arche Noah und also, oder auch Ben-Hur und solche Sachen gab es ja damals auch. Fand ich toll. Und haben wir diesen Film, haben wir, glaube ich, im Religionsunterricht, glaube ich, sogar in der Schule geguckt. Und der hat mich im Mark erschüttert. Ich kann euch nicht sagen, was genau, ob es diese Originalsprache dazu oder diese Blutigkeit dessen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Auf jeden Fall kam dort etwas in mein Leben, was ich dann 12 Jahre nicht loswerden sollte. Und das war so, dass ich ab diesem Tag nicht mehr ohne angeschaltetes Licht schlafen konnte. Ich konnte mich nicht mit dem Rücken zu einer Tür drehen, geschweige schlafen. Während des Autofahrens permanent verfolgt, als wenn jemand auf der Rücksitzbank sitzt. Während des Schlafens Gestalten, sage ich mal, ja, an meinem Bett standen und immer mit großer Angst verbunden, aber immer auch in dieser Gestalt des Jesus, wie aus diesem Film. Und das macht dir Angst, dann fängst du an, das zu verdammen und machst dann wahrscheinlich einen großen Fehler, gibst Jesus dafür die Schuld und machst ihn dafür verantwortlich, dass dir das jetzt schlecht geht, dass er dich jetzt piesackt, dass er dich ärgert, dass du vielleicht irgendwas verbrochen hast, dass er dich bestrafen will für dein Leben bis dahin oder so. Das waren so die Gedanken. Ja. Aber viel Angst dann dabei, ja, wenn du sowieso nie alleine sein konntest, gut, und dann bist du alleine und dann kommt dies dann auf einmal dazu. Die Musik musste die ganze Nacht laufen und so, ja. Also es war gruselig.
Ja. Und du hast aber gesagt, du hast dann schon die Momente gehabt, wo du Gott um Hilfe angefleht hast. Hast du Jesus und Gott dann getrennt oder
hattest du da schon? Ich denke schon, ja. Ich hatte erstmal die Trennung hatte ich ganz stark, ja. Also der Jesus, der war für mich, das war für mich unheimlich, dass es Gott gibt, ja. Und dann, wenn der Sprung kommt, genau, da kam irgendwann der Kosovo, dann habe ich das anders kennengelernt und dann war ich ja irgendwann noch 24, also diese Angst vor dem Jesus ging gute 12 Jahre. Dann habe ich mir den Film nochmal ausgeliehen und weil mich der Glaube andererseits fasziniert hat, aber diese Abschreckung und diese Angst davor auch, hat man den angeschaut, mit zitternden Knien, volle Beleuchtung, immer mal den Blick nach hinten und habe dann irgendwann auch geschrien, dass er doch verschwinden möge, ja, dass er mich in Ruhe lässt, ja, auch glaube ich sogar in Jesu Namen verschwinde, ja. Und das Interessante, ab dem Tag war es vorbei. Ja, ich konnte ganz normal Auto
fahren. Wann war das ungefähr?
Da war ich so 24.
24.
Ja.
Okay.
Also relativ parallel fast nachher schon mit der Bundeswehr und Kosovo-Zeit. Das ging so einher, ja.
Okay. Und jetzt liegst du im Bett, kannst nicht aufstehen, Dead End erreicht. Bei dem Eiskaffee, war das auch so eine Situation, wo du dann Gott um Hilfe gefragt hast?
Nein.
Aber nein. Es kam Hilfe.
Es kam Hilfe, ja. Unerwartet. Das heißt, ich hab mir Hilfe gesucht oder ich habe es versucht zu kommunizieren, weil an dem Punkt geht wirklich nichts mehr. Ja? Und dann war, nicht anklagend, aber berichtend ist es so, die Idee eigentlich des Umfeldes, der Familie, in eine Klinik, möglichst schnell, bisschen weg, einstellen und gucken mal, wie lange das Ganze so angeht. Und da glaube ich, ist es so, dass ja, ich weiß es nicht. Vielleicht der Heilige Geist gesagt hat, das ist keine Option. Den Schritt gehst du nicht. Obwohl ich innerlich als Mensch hätte gesagt, oh ja, Hauptsache weg. Nimmt mich, Ruhe, gib mir Tabletten bis zum geht nicht mehr, Hauptsache es hört irgendwie auf. Ja. Aber das Zweite war, auf gar keinen Fall. Also wenn du das tust, da kommst du vielleicht nicht mehr raus.
Das war also so ein Instinkt, den du hattest, dass du gesagt hast, nee, in die Psychiatrie will ich nicht. Genau. Was hast du dann gemacht?
Na, ich hatte eine Kundin, die gerne und oft kam, die mich, ja, irgendwie hat sie mich begeistert und wir kamen immer mehr ins Gespräch, wie das so mit Stammkunden ist. Man lernt sich ja in gewisser Weise ein bisschen kennen. Und diese Frau machte Beratung, vermeintlich wohl auch für so Fälle wie mich, ja, also von Austherapierte über Menschen mit Depressionen, mit Menschen, die an einem Punkt stehen, wo sie nicht weiterkommen. Und ich wusste ja nur, was ich nicht wollte, nämlich nicht in Therapie, in einer geschlossenen oder so. Aber das andere war mir auch so ein bisschen suspekt und komisch. Aber ich dachte mir, okay, das ist aber auf jeden Fall erstmal vielleicht die bessere Alternative. Das hörst du dir mal an. Und dann kam es so, sie war mal wieder zu Gast. Und ich hatte den Tag, wo es wirklich wieder richtig runterging. Denn trotz dieses nicht mehr aufstehens wollen, wenn deine Firma das ist oder zum Teil du verantwortlich bist, dann schleppst du dich mit wirklich letzten Kräften, weil du musst ja, und du hast ja auch einen Ruf zu verlieren in dem Ort, ja, und so. Das gehört ja alles mit zu. Was sollen die Leute denken? Das kann ein großer Antrieb sein, was sollen die Leute denken? Und da saß dann die Frau wieder damals mit einem, mit ihrem damaligen Freund noch. Und ich ging dann zu ihr und habe gesagt, hallo, und erstmal wieder den freundlichen, den lustigen. Und ich sage, Sie machen doch so und sowas. Und das, ja, ja, ich hätte dann gerne mal einen Termin.
Also sie hatte es schon mal angeboten beim ersten Mal. Und da.
Na, sie hat mal erzählt, was sie so macht.
Ah,
ja. Und da dachte ich, ach, das wäre vielleicht mal interessant. Ich hätte gerne mal einen Termin. Und die Dame fragte dann, wann denn? Und meine Antwort war dann gestern. Und dann hat sie gesagt, okay. Da war dann wahrscheinlich ihr zu dem Punkt auch bewusst, da ist was doll im Argen, da ist Handlungsbedarf, ja. Und so ging das dann los, dass wir beide miteinander anfingen zu arbeiten. Ich mit allen möglichen Vorteilen, die man so haben konnte, gegen, ich sag mal, solche Leute, Esoterik und Menschen, die sich mit seelischen und geistlichen Sachen beschäftigen, ja.
Aber der Leidensdruck war so hoch,
der Leidensdruck war so groß, dass es auf jeden Fall, du hörst dir das mal an.
Ja. Und wie war das?
Ja, für mich waren es böhmische Wälder. Ich bin dann wirklich zu diesem ersten Termin hin, wusste nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Und dann kommt da ein erstes Gespräch, quasi wie das ist, auch mit einem Therapeuten dann. Und werden Fragen gestellt. Und dann ist es ja erstmal schwer, diese Fassade fallen zu lassen, die du dir ja nun wirklich über Jahrzehnte aufgebaut hast. Ja, derjenige, der immer gut drauf ist, der macht, der zwar am Boden ist, aber es auf jeden Fall gar nicht zeigen will und kann. Und dann merkst du, sie hatte relativ schnell einen sehr guten Zugang zu mir. Auch mit einer Art, mit der ich umgehen konnte. Und dann haben wir uns erstmal ganz lange ganz viel unterhalten. Und immer wieder unterhalten. Und immer wieder unterhalten, ja. Und daraus wurde ein Vertrauensverhältnis. Und ich wusste nicht, ob das zu irgendeinem Ziel jetzt wirklich führt, ob das der Weg aus dem Tal ist, aber auf jeden Fall, du konntest dich das erste Mal in deinem Leben öffnen und derjenige ist nicht weggelaufen, weil du so bist, wie du bist, sondern der hat sich dafür interessiert und da war eine Sympathie und hat dich gemocht, obwohl du so bist. Ja, das war das erste Mal, dass ich das so kennengelernt habe und dass ich nicht permanent jemand sein musste, der ich nicht bin.
Ja. Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach für dich, da Vertrauen zu fassen und dich zu öffnen.
Ja, ich konnte auf, es gibt eine Begebenheit, das mag ich vielleicht ganz kurz mal erzählen, das kommt mir in dem Zusammenhang. Nachhinein erschreckend, ich konnte gefühlt, denke ich mal, also bestimmt 10, 15, also weinen, wirklich eine Emotion rauszulassen, die über die Tränenkanäle ging, war bestimmt also mindestens seit 15 Jahren verstaut, vielleicht als Kind das letzte Mal. Also es war völlig abgeschnitten. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, da sind wir beide, die Dame und ich, das erste Mal zu einem Konzert, das war damals, glaube ich, Reinhard May, und saßen dort, das war gar nicht so unbedingt meine Musik bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber dann kamen so Texte und da ging es dann auch um Männer und um Gefühle. Und da brach in diesem Konzert eine Tränenflut aus. Das Schöne war, vielen Männern neben mir ging es genauso. Und da ist eine unwahrscheinliche Last abgefallen. Also das Gefühl war es einfach nur Wein, 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 Wein. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, was da vorne passiert, aber das war nur noch erleichternd. Ja. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht interessant, ich war eigentlich trotzdem zu diesem Zeitpunkt, wo ich am Boden war und auch wieder nur weg wollte, ähnlich wie damals die Flucht nach Tirol, hatte ich den Plan, abseits von der Lösung vielleicht, die Therapeutin mir gegeben hatte. Ich hatte mir dann ab einem gewissen Punkt mein Flugticket nach London gekauft, wollte ähnlich wie damals mit der Gitarre nach Italien, dachte ich so, jetzt machst du alles auf Anfang, die Gitarre, London, Musikkarriere, rein in den Sumpf. Das wäre meine Ideallösung gewesen, für dieses Problem zu lösen. Ja. Und dann gibt es einen entscheidenden Punkt, wo ich heute sage, der Vater wird schon wissen, ob es so ist, wo ich das vielleicht das erste Mal bewusst mit dem Heiligen Geist wahrgenommen und zu tun gehabt habe. Denn, wie gesagt, das Ticket war gebucht, der Eisladen, Die Firma war obsolet, das war soweit erledigt. Bin dann mit einem guten Freund damals, sagte, ich fahre dich nach Berlin zum Flughafen, dann lassen wir uns den Abend davor nochmal richtig krachen, weil der Flug sollte, glaube ich, morgens um 6 oder so gehen. Und dann bringe ich dich zum Flughafen und dann viel Erfolg in London. Und dann haben wir das gemacht, sind dort hingefahren, haben uns auch ein Hotelzimmer gemietet, haben dann nochmal den Abend voll ausgenutzt. Und morgens um 5 irgendwann wache ich auf aus einem Traum, der aber voll präsent war. Wo es dann wirklich war, wenn du jetzt fährst, dann dann ist es das vielleicht gewesen. Und ich bin dann ganz einfach, ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht, habe meinem Freund damals eine Notiz geschrieben. Ich glaube sogar, ich bin weg. Bin in die nächste Bahn gestiegen, bin zurückgefahren und bin dann zu ihr, habe geklingelt und stand vor der Tür. Und das war dann der Beginn eigentlich von einem neuen Leben und von einem neuen Anfang.
Du hast gesagt, sie konnte dein Vertrauen gewinnen dadurch, dass sie vor allem zugehört hat und sich wirklich Zeit genommen hat und echtes Interesse gezeigt hat. Und du sagst, der Heilige Geist hat auch eingegriffen, da sonst wärst du nach London. Wie kam das denn jetzt, dass Gott da auch in dein Leben getreten ist und auch der Glaube?
Na, wir haben gesucht gemeinsam nach Dingen, die mir helfen können. Und weil ich ja so ein wirklich schwieriger und störrischer Kandidat war, gab es irgendwann ein Termin, wo wir dann im Grunde, sage ich mal, heutzutage in dem Sammelsorium von dem Angebot, was die Spirituelle und Esoterik so bietet, einfach mal alles auf den Tisch gepackt haben. Und dann hieß, such dir mal irgendwas aus, was dich einigermaßen anspricht. Und dort waren dann Sachen bei aus dem Indischen und Buddhismus. Und es gab aber zu dem Zeitpunkt, es gab dieses Gespräch mit Gott. Heute sehe ich es anders, was da passiert. Aber zumindest hat mich dieser Name Gespräch mit Gott nicht mehr abgestoßen. Alles andere fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
Das Buch.
Der Film war das, ja, das Buch. Es gibt einen Film. Ja. Zum Lesen war damals bei mir immer keine Zeit, also schnell einen Film. Ja. Und dann habe ich mir das mit nach Hause genommen. Und parallel dazu gab es noch einen Autor, das habe ich dann tatsächlich mal gelesen, wieder, wie wird ein Mann ein Mann? Und diese beiden Sachen habe ich mir parallel. Und auf jeden Fall gab es in diesem Film, zumindest ja auf die esoterische New Age-Schiene verpackt, irgendeine Begebenheit mit jemandem, der wie Gott ist oder Gott da sein soll. Ja. Und das hat mich am meisten gepackt. Also alles andere konnte ich beiseite schieben, aber diese Beziehung, die dieser Schauspieler dort hat mit seinem Gott, das hat mich erwärmt. Da dachte ich, das kann ich im ehesten vielleicht was mit anfangen. Ja? Aber da war ich trotzdem auch die folgenden Jahre noch weit weg davon, zum Glauben zu finden. Dann fing eigentlich meine Reise an, trotzdem erst ab dem Zeitpunkt durch die Esoterik. Weil da war ein neues Feld, hochinteressant, ganz andere Leute, alle, die ich vorher für vielleicht etwas, wie ich belächelt habe, die haben auf einmal ganz interessante Sachen zu erzählen gehabt. Und sie hatten eins gemein mit mir, sie waren alle auf der Suche nach irgendetwas. Sie haben alle gesucht, nicht gefunden vielleicht, aber sie haben gesucht und das hat mich wiederum verbunden. Ja. Und so ging diese Reise in diese Welt los. Ja. Das ist immer eine gewisse Faszination, ja auch birgt leider. Und gegipfelt ist es dann in eine Begebenheit, das war zu einer Zeit, da war es sehr verbreitet, Rückführungen zu machen, schauen, wer ich im letzten Leben war und auch im Funk und Fernsehen, dann war der eine, war der mal Burgvogt und so, ja, und dann wurde Interesse geweckt, vielleicht, dass man seine Probleme, die man heute hier jetzt hier hat, in einem früheren Leben schon auflösen könnte und so, ja. Und so sind wir zu einer Frau gekommen, recht unscheinbar, junge Frau, sehr modern, Designerhaus und die hat Rückführung gemacht und ähnliche Sachen. Und dort sind wir dann hin, hatte ich einen Termin, habe mir davon sehr viel versprochen, aber eigentlich auch nichts, weil Die eine Seite glaubte ja an sowas nicht, die andere Seite war aber sehr neugierig. Und dort habe ich mich hingesetzt und die konnte mir auf den Punkt direkt ohne Vorgespräch sagen, wo meine Familie, also meine Uroma, wir sind geflüchtet aus Masuren, aus Preußen, aus welcher Stadt die wir kamen, was die meine Oma, was sie beruflich gemacht hatten, was die Gründe der Flucht waren, dass wir mit einem Flug belegt wurden. Also ganz viele Details, ja.
Die Flucht, sie nicht wissen konnte.
Die sie nicht wissen konnte, ja. Bis zur Fahrkarte für die Wilhelm Gustloff, die wusste alles. Und da war das natürlich dann so gebrochen, dass du gesagt hast, dann wurde aus einer vorsichtigen Antasten war eine Begeisterung. Weil du sagst, ey, wenn die das weiß, dann kann die noch viel mehr. Dann erzähl mir noch viel mehr über mich und nimm mir doch mal endlich mal diese ganze Last und sag mir mal, warum das so ist. Ja, warum bin ich ein Leben lang traurig und so? Woher kommt das alles? Ja? Hat das mit früher zu tun oder so? Ja? Und dann steckst du da ganz viel Erwartung rein. Und danach wurde die Traurigkeit aber komischerweise immer schlimmer. Du hast vielleicht hier und da mehr erfahren, aber die Grundstimmung wurde eigentlich immer schlechter, weil du mit der Welt hier noch weniger anfangen konntest. Dann hast du auf einmal einem anderen Leben die Schuld gegeben. Oder den Ahnen, hat man dann mal gesagt, die Schuld gegeben. Ja. Du bist noch mehr hier vorgeflohen und noch mehr in die Esoterik geflohen. Ja.
Also keine wirkliche Lösung?
Nein.
Und wie war dann der Weg zum Gott der Bibel?
In dieser Suche wurde Gott auch wieder auf den Plan. Dann sind wir rumgefahren, haben uns freikirchliche Gemeinden angeschaut und so weiter. Ja. Und dann ist eines Tages was passiert auf es sollte eine Veranstaltung sein bei uns in der Nähe. Es gab zu dieser Zeit diesen Bus, wo drei Männer rumgefahren sind, haben aufgeklärt. Und einer davon war Adventist.
Oh, okay.
Der Samuel Eckert. Und das war sehr spektakulär, weil diese Kundgebung wurde dann aufgehalten mit riesen Livestream im Internet auf so einem ganz kleinen Dorf irgendwo in Mecklenburg und riesen Polizeiaufgebot. Und wir beide standen nun an diesem Bus. Und irgendwann fing dieser Samuel wieder an, Bücher zu verteilen. Und das war dann in dem Fall Vom Schatten zum Licht. Dieses Buch war erstmal gar nicht weiter interessant, weil wir haben weitergesucht. Und viel später dann kam Ellen White dann doch in unser Leben. Also unser Weg dann doch zu Gott ist dann über dieses Buch gekommen und über den Geisterweissagen.
Und wie ist Gott in dein Leben getreten? War das dann ein Moment, wo er alle Probleme gelöst hat? Oder wie lief das ab?
Na, ich sag mal, auch während der Beziehung und schon. Man ist ja nicht gleich komplett anders, nur wenn man eine Beziehung anfängt. Das hat also diese Traurigkeitsmomente und diese Verlorensmomente, die waren immer da. Ja? Nicht mehr so stark, weil du hast ja zumindest jetzt, sag ich mal, deinen Flügelmann gehabt, mit dem du zusammengehen konntest. Aber ich würde sagen, in dieser Zeit Corona, wo ja auch vieles viel langsamer und ruhiger wurde, ja, viel nachgedacht. Und da ist diese, und ich würde sagen, bei uns beiden, die wir dieses esoterische Feld nun völlig beackert hatten, haben wir festgestellt, okay, auf dem Grund dieses Glases von Esoterik ist vielleicht Gott. Ja, ich glaube, Immanuel Kant hat es mal ähnlich ausgedrückt. Und so war immer noch dieser Weg zum Glauben, zum christlichen Glauben, war wieder offen. Und es hat uns, glaube ich, gar nicht aus einer persönlichen Anstrengung, es hat uns gezogen. So kann ich das von mir beschreiben. Ja. Ich habe mich erinnert an die Bilder aus dem Religionsunterricht aus der Grundschule. Ja. Also diese kindliche Begeisterung, auch dieses kindliche Suchen nach Gott, nach dieser Thematik, nach diesen alten Zeiten. Das war präsent, dadurch, dass, glaube ich, auch viel Zeit war. Ja, sich damit zu beschäftigen, sich vielleicht auch eine Sehnsucht aufzubauen, ja, in dieser verrückten Zeit, die dort war, ja, und so eine Insel des Flüchtens, vielleicht auch vom Geist. Ja.
Und wie war das dann für dich? Wie hast du diese persönliche Beziehung zu Gott gefunden? Also ein Buch lesen oder so ist ja das eine, aber im christlichen Glauben geht es ja um eine Beziehung. Wie hat das bei dir funktioniert?
Ja, gar nicht so einfach, weil jemand mit diesem aufgeblasenen Ego, was ich halt auch irgendwie hatte, Problem mit Demut und solchen Sachen, Gehorsam, ja, bei der Armee, jetzt sollst du doch auf einmal zum Gebet finden. Und also gibt es auch so Erinnerungen, die ersten Male werde ich auch nicht vergessen, da sitzt du vielleicht wirklich auf deiner Bettkante oder irgendwo in der Natur und versuchst jetzt so ein Gespräch anzufangen mit jemandem, den du ja nicht siehst und so, sondern so irgendwie, wo du fast schon denkst, wenn das jetzt einer sehen würde, dann sagen sie, jetzt ist, ja. Und das war schwer, diese ersten Schritte. Ja. Also dieses wirklich ins Gebet gehen, so eine Art Beziehung erstmal aufzubauen, Vertrauensbasis zu jemandem, den du vermeintlich ja nicht kennst, nicht siehst.
So, es war schwer, aber du hast weitergemacht. Du bist dran geblieben.
Ja, es ist wie ein Sog. Ich würde es heute sagen, also der Ruf, ja, konnte ich damals nicht verstehen. Fand ich auch immer sehr pathetisch, wenn jemand sagt, ja, Gott ruft mich. Ja. Aber das war, dem konntest du dich eigentlich auch nicht mehr entziehen. Ja. Und das ging auch in einem Tempo mit einer Begeisterung. Und ich habe vor allem darüber festgestellt, dass ab dem Zeitpunkt Gedanken an Rausch, an Suizid, ähnliches, alles, was damit zusammenhängt, war weg. War keine Option mehr, selbst in schlechten Phasen. Ich denke, ich habe es vielleicht hier und da noch nicht ganz überwunden, dafür bete ich noch, also depressive Phasen hier und da, wenn es mal schlecht läuft, kommen immer noch, aber nie mehr in dieser wirklich letzten Konsequenz. Ja. So, also sage ich mal, dass du zu Substanzen greifst oder diese Autobahnfahrten, wie beschrieben, oder ähnliche Sachen, der völlige Rausch, das würde ich ausschließen. Und das war ab dem Zeitpunkt.
Ja. Das heißt, Gott hat sich dann auch gezeigt
und
hat dir gewisse Dinge weggenommen.
Ja,
den Suchtimpuls. Was hat sich noch verändert in deinem Leben? Was hat Gott hinzugefügt? Was hat er weggenommen?
Er hat sich auch in beruflichen Sachen gezeigt. Also er hat wirklich die Führung übernommen. Was auch schwer ist für jemanden, der permanent darauf gedrillt ist, alles bloß selber in den Zügen zu halten. Ja? Hab dann auch sicherlich hier und da oft gegen ihn gearbeitet. Ja? Also Führung zulassen, ja? Ohne das Ende und das Ziel zu wissen. Ja? Sehr schwer. Aber es haben sich immer mehr wirklich Gebetserfahrungen und so eingestellt. Und du stellst fest, dass du diese Erlebnisse auf dieser Reise durch diese Esoterik und so alles, was du hattest, auch durch die Reise, durch die Drogen, durch die Musik, alle diese Sachen, wo du vermeintlich hast du dieses Gefühl, der Rausch war ganz anders.
Mhm.
Ja, der war schöner, der war wärmer. Der, und der hält ja auch an.
Ja. Na, das war vorher ja dein Problem, dass es irgendwann aufgehört hat.
Genau. Ne?
Ja. War hier anders.
Das war hier anders,
Genau. Wie würdest du das jetzt beurteilen in der Rückschau, jetzt als bekehrter, gläubiger Christ, diese Begebenheit mit der Passion Christi?
Also heute sehe ich das so, dass doch eine große Gefahr drin birgt, nicht jetzt speziell vielleicht nur auf diesen einen Film, sondern wie Satan wirkt in Medien, in Musik, in Filmen, Pornografie, Horrorfilme, Actionfilme, ja, Hardrock-Musik, und man das sehr stark unterschätzt, denke ich. Ja. Was ich auf jeden Fall daraus mitnehme, ist, dass ich mir heute ganz sicher bin, dass es weder Jesus oder Gott war, der an meinem Bett stand oder auf meiner Rücksitzbank vom Auto, sondern genau der Widersacher, der mir eben dieses Gefühl geben wollte. Ja. Denn Gott ist derjenige, der das nach 12 Jahren beendet hat, erlöst hat. Ganz sicher.
Genau. Wie sieht dein Leben heute aus? Was hat Gott draus gemacht?
Ja, heute bin ich tatsächlich verheiratet. Ich bin getaufter Adventist. Ich denke, ich habe erkannt, dass das Glück nicht in der großen, weiten Welt und vor allem nicht in dem großen Geld und in der Ruhm und zu finden ist, sondern dass das Glück wirklich in den kleinen Dingen liegt. Da bin ich vielleicht ein bisschen den Kosovaren jetzt ein kleines Stück näher gekommen. Mein Fokus ist ein anderer. Mein Antrieb, den ich heute habe, ist eigentlich die Mission. Ich möchte, dass die Zeit, die knapp ist, aber die wir noch haben, diese Begeisterung in die Welt tragen, dass andere Menschen, die es vielleicht ähnlich geht oder ging, auch diese Erlebnisse haben können. Dass es einen Erlöser gibt, jemand, der übernehmen kann, wenn du es zulässt, egal wie vermeintlich stark oder kräftig du bist, dass es dort jemand ist, der dich tragen kann. Und das ist der Wunsch, der mich heute antreibt, in die Welt zu gehen, das zu verbreiten. Beruflich mache ich zwei Sachen, die ich vor ein paar Jahren völlig ausgeschlossen hätte. Ich bin auf der einen Seite bin ich Trauerredner, das heißt, ich begleite Menschen beim Sterben oder meistens, wenn sie schon einer gestorben ist, aber und sich darüber ein sehr schönes Feld eigentlich aufgetan hat, denn du kommst in eine Situation, die ich mir vielleicht damals immer gewünscht hätte, denn du kommst mit Menschen sehr nah. Und ich bin zu dem Ursprung zurückgekehrt, was ich ursprünglich mal gelernt habe und damals verflucht habe. Ich bin Gärtner wieder. Und das mit einer Leidenschaft, weil ich darüber auch Menschen nahe komme. Das heißt, ich mache hauptsächlich, arbeite ich mit älteren Menschen zusammen, die ihren Garten, ihre Grünanlagen nicht mehr alleine bewerkstelligen können, weil ein Ehepartner vielleicht gestorben ist. Meistens die Frau ist zurückgeblieben. Sie haben relativ viel Land. Und darüber auch gemerkt habe, du kommst wunderbar mit auch mit dieser Generation in Kontakt. Eine Generation, die heute nicht wirklich viel zu Wort kommt, die ein bisschen am Rand steht, die aber viel zu sagen haben. Und so irgendwie so eine Mischung entsteht zwischen Obstbaumschnitt und Seelsorgergespräch. So ist es immer, ja.
Schön.
Also, und diese beiden Bereiche ist sehr schön. Und ich sag mal, Gärtner in der Zeit ist eine schöne Aufgabe.
Ja, generell eine schöne Aufgabe, auch seelsorgerlich. Ja. Hast du noch einen konkreten Rat für jemanden, der sich vielleicht in der Situation befindet, in der du früher warst, der vielleicht auch in diesem Rat gefangen ist, aus Leere und wieder einem neuen Reiz, der auch nicht der auch nicht erfüllt und der vielleicht auch so eine Zerbrochenheit in seinem Leben erfahren hat wie du?
Ja, den Ruf zu lassen und demjenigen oder derjenigen vielleicht wirklich den Tipp zu geben, weltlich gesprochen, probiert es aus. Ja. Wir probieren so viel in der Welt, da sind wir wieder bei Esoterik, was wir uns alles ausprobieren und tun. Aber dieses eine Buch, das probieren wir komischerweise fast nie. Es gibt ganz viele Menschen, die haben eine Meinung zu der Bibel. Allein die meisten haben sie aber nicht mehr gelesen. Ja, so ging es mir früher auch. Probiert es aus. Sprecht mit ihm, wenn es geht, alleine oder erstmal in Gedanken. Und lasst es einfach zu. Es tut nicht weh.
Danke, Christian. Ich würde sagen, schönes Schlusswort.
Danke.
Vielen Dank, dass du hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast, deine bewegende Geschichte und deine inspirierende Geschichte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielleicht hast auch du ein zerbrochenes Zuhause erlebt und kämpfst mit Süchten und Depressionen. Was kannst du mitnehmen aus dieser Geschichte von Christian? Erstens, Gott ist immer da und liebt dich bedingungslos. Denn auch wenn das Leben von Christian hart war, hat Gott es doch immer wieder auch in eine positive Richtung gelenkt, auch bevor er sich bekehrt hat. Zweitens, Gott kann reparieren, was zerbrochen ist. Er kann und er will sich um alle deine Wunden kümmern, die du bisher aus eigener Anstrengung nicht heilen konntest. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.